Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich habe heute das Thema, wie Gott führt. Als ich mich bekehrt habe, habe ich gedacht, es geht nur darum, errettet zu werden, vor dem Tod und ewiges Leben zu haben. Und war überrascht, dass Leben mit Jesus mehr ist, nämlich auch rechnen zu dürfen mit seiner Führung, mit seiner Gegenwart. Er lebt und weil er lebt, führt er unser Leben und wirkt in unser Leben hinein. Unser Leben hat einen Mehrwert, eine ganz klare Qualität. Ich gehe nach einem Bibeltext, ist kein Thema, sondern Betrachtung eines Bibeltextes, in dem wir aber die Prinzipien der Führung erkennen. Wir haben denn zu großen Schuh gesehen, Aufgaben, die uns gestellt sind, sind uns oft zu große Schuhe, da passen wir nicht rein. In dem Text heißt es, 1. Mose 24, Abraham war alt und hoch betagt und der Herr hatte ihn gesegnet allenthalben. Und er sprach zu dem ältesten Knecht seines Hauses, der allen seinen Gütern vorstand, lege deine Hand unter meine Hüfte und schwöre mir bei dem Herrn, dem Gott des Himmels und der Erde, dass du meinem Sohn keine Frau nimmst von den Töchtern der Kanaaniter, unter denen ich wohne, sondern dass du ziehst in mein Vaterland zu meiner Verwandtschaft und nimmst meinem Sohn Isaak dort eine Frau. Andere Länder, andere Fretten, das sehen wir hier, das würde uns überhaupt nicht behagen. Vater und Mutter wählen dann Sohn aus und so, wenn man selber Augen im Kopf hat. Ne? Aber das muss uns nicht weiter stören. Die Bibel beschreibt oder legt keine kulturellen Dinge fest, sondern beschreibt sie nur. Was aber klar ist, Abraham möchte sich nicht mit den Kanaanitern verbandeln, unter denen er als Fremder lebt. Man weiß ja, eine Gemeinde, die sehr stark verwandtschaftlich vernetzt ist, tut sich oft schwerer, Klarheit zu schaffen, weil man will dem Onkel, der Tante, der Cousine oder dem Bruder nicht zu nahe treten. Abraham will distanziert bleiben von den Kanaanitern. Für diesen Knecht, dessen Namen wir nicht erfahren, vielleicht ist es Eliezer, für den Knecht bedeutet es, eine Aufgabe zu bekommen, die klar umrissen ist. Wenn wir um Führung bitten, ist es schon mal wichtig zu wissen, was will ich denn? Oder was will der andere? Oft fragen Menschen nach Gottes Willen und wissen nicht, was sie selber wollen. Das sind der Seelsorge immer meine erste Frage. Was willst du denn? Ich habe früher immer gedacht, Gott will genau das, was ich nicht will, dass ich also irgendwo unter Asozialen hier den Leuten die Füße wasche oder so, das ist etwas, das mir nicht so liegt und so. Nein, Gott hat uns oft schon so geschaffen, dass unsere Gedanken schon dahin gehen. Hier ist es ganz klar, der Eliezer tippt ein in seinen Navi, eine Frau für Isaak, und zwar aus der Verwandtschaft, die in Haran wohnt. Wenn wir wissen, was wir wollen, haben wir die Gelegenheit zu prüfen, will Gott das denn auch? Und das wird schon klar, ob er es will. Das ist wie wenn man eine Tür einhängt, da hat man sie oben in der Angel, aber unten klappt es nicht. Dann korrigiert man, unten klappt es, aber oben nicht, ne? Das muss irgendwo parallel laufen. Genauso ist es mit Führung. Wir haben einen Willen, wir wissen, was wir wollen und was nicht, und wir können das prüfen an Gott. Hier ist also eine klare Ansage, Eliezer weiß Bescheid. Der Knecht sprach, wie, wenn das Mädchen mir nicht folgen wollte? Der weiß ja, ich hab's nicht mit der Sache zu tun. Hätte er gesagt, geh nach Haran und kaufe mir dort einen Schwung voll Plastikeimer, hätte er gesagt, mach ich, ne? Ich kenne den Weg, die bringe ich mit. Aber wenn er es mit Menschen zu tun hat, das geht nicht. Die Frau muss ja auch wollen. Abraham sprach zu mir, davor hüte dich, dass du meinem Sohn wieder dahin bringst. Und dann sagt er etwas dem Eliezer, das ihn über seine eigenen Grenzen hinaus weist. Abraham sagt, der Herr, der Gott des Himmels, wird seinen Engel vor dir her senden, dass du meinem Sohn dort eine Frau nimmst. Du wirst in vorbereitete Verhältnisse kommen. Du wirst den Engel vielleicht nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken, nicht spüren, nicht anfassen können, aber sei gewiss, er geht mit dir. Gott ist mit dir durch seinen Engel. Es kommt nicht nur auf deine Fähigkeiten an, obwohl die auch gefragt sind, sondern da, dass du Vertrauen hast, dass Gott mit dir geht. Und das ist unsere Chance bei allen Führungen. Nichts ist Zufall. Und auch Schwierigkeiten, die uns entgegentreten, können auftreten, aber zu wissen, Herr, du bist dabei, ich weiß jetzt nicht weiter, aber du bist dabei, gibt doch eine recht gute Grundlage, weiterzugehen. Als ich damals in meinem ersten Beruf, ich war ja Polizeibeamter, danach strebte, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen, bat ich um Führung und hatte tatsächlich die Berufung, in den vollzeitlichen Dienst zu gehen. Aber meine Eltern standen als Hindernis im Weg. Die wollten alles verhindern, was irgendwie christlich ist, und haben mir es nicht erlaubt. Ich habe mich an den Mann gewendet, der Geburtshelfer war. 1971 ein kaltblütiger Westfale, einer, der die Ruhe weg hat. Der war genau der Richtige für mich. Ich war Heißsporn, ich wäre mit dem Kopf durch die Wand um jeden Preis in die Nachfolge und in den vollzeitlichen Dienst. Und er sagte, solange du nicht volljährig bist, gehorchst du deinen Eltern. Er hat mich zurückgepfiffen und ich sagte, ich habe doch eine Berufung. Er sagt, die wird bleiben. Und dann bin ich eben mal erst zur Polizei. Dieser Ratschlag eines erfahrenen Christen war mir eine Hilfe. Darum ist Gemeinschaft so wichtig. Wenn wir eine Führung haben und behaupten, eine Führung zu haben, aber sie mit niemandem bereden, auch kein Korrektiv haben, werden wir sehr leicht unserem eigenen Willen folgen. Ich kenne mich ja. Jahre später, ich habe spät geheiratet, ich war 19, als ich geheiratet habe, und 19 Jahre ledig, das muss man sich mal denken, und war dann verheiratet, war dann bei der Polizei, und dann stellte ich die Frage erneut, Herr, wie ist das mit der Berufung? Und dann habe ich den Herrn gebeten, wenn, dann beruf du meine Frau und mich, ich bin ja jetzt nicht mehr allein. Ich habe drei Kriterien gehabt, drei Bedingungen, um zu wissen, führt mich Gott. Überprüfbare Bedingungen. Es sollte innerhalb einer bestimmten Zeit sein. Das hatte mit Kündigungsfristen zu tun. Und Gott sollte meine Frau und mich zugleich berufen. Und das dritte habe ich vergessen. Auf jeden Fall, Gott berief meine Frau und mich. Das war eigentlich eine Hürde, von der ich dachte, ob Gott dich schafft, weil meine erste Frau war völlig anders als ich. Wir haben sowas von unterschiedlich getickt. In schlechten Zeiten haben wir uns deswegen gerieben, aber meist haben wir uns ergänzt. Sie war die ganz ruhige und ich der impulsivere. Ich war der Heißluftballon, sie der Gewichtskorb. Ne? Ohne sie wäre ich ganz schnell in die Luft, aber ganz schnell auch abgestürzt. Und sie ohne mich hätte sich nie erhoben, ne? Weil sie hatte zu allem, was ich sagte, 10 Bedenken, und das war gut, ne? Das war nicht nur übel. Und Gott hat es gepackt, sie und mich anzusprechen. Grandios, grandios. Hilfe von außen. Und der Herr hat uns dann tatsächlich berufen. Der Herr, der Gott des Himmels, wird seinen Engel vorschicken. Ob da Hindernisse sind, macht nichts. Er wird ans Ziel kommen und du musst nicht alles im Voraus wissen. Dann sagt er aber, gibt er diesem Knecht noch einmal Entlastung. Er sagt, wenn aber das Mädchen dir nicht folgen will, so bist du dieses Eides ledig. Abraham hat also einen Plan B. Menschen, die ihren eigenen Willen durchsetzen wollen, haben nicht Plan B, die wollen mit dem Kopf durch die Wand. Ich erlebe das immer wieder, und oft ist es natürlich mit großer Frömmigkeit gespickt, so dass jeder denkt, das kommt direkt von Gott, aber es ist Eigenwille. Ich habe mal in einer Gemeindeversammlung in meiner eigenen Gemeinde miterlebt. Wir hatten umgebaut, sollte neu bestuhlt werden. Wir hatten zwei Musterstühle da, der eine rot, der andere blau. Die waren auch baulich und preislich unterschiedlich. Und ein Gemeindeältester sagte, wenn ihr die Stühle mit dem blauen Polster kauft, dann komme ich nicht mehr zum Gottesdienst und ich gebe auch kein Geld. Das war nicht vom Heiligen Geist, das konnten Blinder sehen, nicht wahr? Das war Eigenwille. Überall, wo Druck ist, wenn, dann und wo, warum? Warum muss sich einer so echauffieren, wenn es nur um Gottes Willen geht? Warum muss er so argumentieren, nicht wahr? Plan B. Ja, wenn Gott es will, wird er auch dafür sorgen und ich muss nicht mit der Brechstange vorgehen. Ich hatte jemanden, der hat eine Berufung, ein Missionswerk zu gründen. Ich war schon überwältigt, der war nämlich in der Versicherungsbranche, hat gut verdient. Ich fragte ihn, wie sieht das deine Frau? Die kann das so nicht sehen. Und ich sagte, wie gedenkst du damit umzugehen? Wenn sie es auf Dauer nicht so sieht, dann lasse ich mich eben scheiden. Auch das war nicht Gottes Führung, nicht wahr? Das ist Eigenwille. Wir kriegen sehr oft aufs Auge gedrückt, dass Gott irgendwas will, aber wie sollen wir damit umgehen? Es braucht Prüfkriterien und dafür sind Geschwister da. Eigenwille kennt keinen Plan B. Abraham kennt ihn. Er sagt, er rechnet damit, dass der Herr damit geht und er rechnet damit, dass dieser Knecht zum Ziel kommt und er sagt, wenn das Mädchen tatsächlich nicht will, dann kehre zurück. Er ist weise. Er will das tun, was vor dem Herrn gut ist, aber nicht um jeden Preis. Es betrifft ja diese Frau und diese Frau muss einwilligen. Manchmal erzählen mir Leute, die bauen sich vor mir auf und sagen, der Herr hat mir gesagt das, da schwillt mir schon der Kamm. Weil ich dann merke, dass sie Gottes Autorität vor sich herschieben, weil sie keine eigene haben, nicht wahr? Wenn sie selber ein Hindern in der Hose hätten, würden sie sagen, ich schlage vor das und dann könnte man darüber reden, aber der Herr will, ist ja manipulativ. Ich erlebe das immer wieder, weil viele Menschen den Herrn vor sich her als Schutzschild nehmen, um ihren eigenen Willen durchzusetzen. Wir sind eben nur Menschen und man kann, wenn man fromm ist, mit frommen Worten seinen eigenen Willen bestärken. Nun, dieser Knecht zieht los und nahm der Knecht 10 Kamele von den Kamelen seines Herrn und zog hin und hatte mit sich allerlei Güter seines Herrn. Und machte sich auf und zog nach Mesopotamien, also das Land zwischen den zwei Flüssen. Meso heißt zwischen, Potamos ist ein griechisches Wort, das Land zwischen den zwei Flüssen. Da kam ja Abraham her, er war ja Vollblutheide, als Gott ihn berufen hat. Und genau, zu der Stadt Nahors. Er ist von Ur nach Nahor nach Haran gezogen. Ur war eine Stadt, wo man der Mondgöttin diente und Haran eben auch. Und selbst als Jakob später mal seine Rahel und ihre Schwester zur Frau nahm, da hatten die auch noch ihre Hausgötzen damit. Und eine von ihnen hat ihn ja geklaut. Die war nicht besser, aber Abraham wollte von dort eine Frau, eben nicht von den Kanaanitern. Da ließ der Knecht die Kamele sich lagern draußen vor der Stadt bei dem Wasserbrunnen des Abends um die Zeit, da die Frauen pflegten herauszugehen, um Wasser zu schöpfen. Dieser Knecht geht strategisch vor. Es gibt Leute, die sind so fromm, dass sie nur auf Gottes Willen hören und nicht denken wollen. Aber Gott hat uns den Willen geschenkt, damit wir prüfen auch, wie wir am besten vorgehen. Methoden und Techniken sind nicht falsch. Methoden und Techniken sind nur dann fehl am Platze, wenn sie Vollmacht ersetzen sollen. Das erleben wir in der Seelsorge, ne? Wo die Abhängigkeit von Gott fehlt und man nur mit Methoden vorgehen will. Er gebraucht Kopf und Herz. Er platziert sich dort, wo er weiß, da kommen alle Frauen hin. Er parkt also seine Kamele alle auf dem Aldi-Parkplatz, weil er sagt, da muss die Frau hinkommen, wenn sie was zu futtern kaufen will. Ne? Strategisch. Und auch die Zeit am Abend, nämlich und nicht irgendwann am Tag. Der hat also überlegt. Gott ist zwar überrational, aber nicht irrational. Und darum geht es immer darum, dieses zusammen auszuloten. Den Verstand aber nicht allein setzen, sondern Verstand und Führung durch den Heiligen Geist. Der Verstand des Menschen ist verfinstert, wenn er fern von Gott ist. Aber wenn Gott uns erlöst, erlöst er uns ganz und nicht nur den religiösen Teil unseres Wesens. Er kommt da draußen hin, parkt und schaut, erwartet ab. Strategisch vorgehen. Wie ordne ich meine Dinge? Wie kündige ich? Was kündige ich? Wie gehe ich vor? Diese Überlegungen sind wichtig, damit Gott uns führen kann. Er sprach, Herr, du Gott Abrahams, meines Herrn, lass es mir heute gelingen. Und tu Barmherzigkeit an Abraham, meinem Herrn. Siehe, ich stehe hier. Und dann sagt er all das, was er getan hat. Und wenn nun ein Mädchen kommt, zu dem ich spreche, neige deinen Krug und lass mich trinken. Und es sprechen wird, trinke, ich will deine Kamele auch trinken. Das sei die, die du deinem Diener Isaak beschert hast. Und daran werde ich erkennen, dass du Barmherzigkeit an meinem Herrn gegeben hast. Er muss ja wissen, wie werde ich diese Frau erkennen. Und er betet und sagt, Herr, das erbitte ich, gib mir ein Zeichen. Und hier kommt dieser geistliche Teil. Er erwartet von Gott, dass er ihn führt. Und er betet zu Gott. Dadurch, dass er betet, zeigt er, meine Fähigkeit ist begrenzt. Ich kann mich zwar strategisch lagern, ich kann zwar beobachten, aber ich kann nicht erkennen, welche von diesen Frauen die ist, die du für den Sohn meines Herrn hast. Wir tun oft so, wie wenn Glaube etwas Rationales sei, dass man einfach erklärt mit dem Glaubensbekenntnis und dass es logisch ist. Aber Gott geht über die Logik hinaus. Gott führt auch auf eine Art und Weise, die über alles Verstehen geht. So wie dieser Friede über alles Verstehen geht, so auch seine Führung. Und für Gott sind die Dinge nicht so groß. Der Knecht nennt also die Bedingungen, so wie wir damals dann auch die Bedingungen genannt haben und erlebten, der Herr beruft. Ich habe ein Schiff abgebildet, denn ein Schiff hat etwas mit unserer Berufung zu tun. Ich weiß doch, dass dieser Prediger nicht sehr wortgewandt, aber doch treu den Bibeltext auslegte, wo Jesus seine Jünger über den See schickt, sagt, geht ihr schon mal vor, ich komme hinterher. Sie fahren alleine oder kaum sind sie in der Mitte des Sees, da kommt ein Sturm, Wind und Wellen bedrohen sie und der Verdacht muss aufkommen, hey, hallo, warum sind wir eigentlich allein auf dem Boot? Eine nette Art, uns loszukriegen oder so, ne? Da kommen ja Zweifel auf, warum ist er diesmal nicht mit? Hat er etwa gewusst, hat er einen Wetterbericht gesehen, WhatsApp oder eine Wetter-App oder so, nicht wahr? Zweifel. Und sie fühlen sich allein gelassen. Aber der Herr hat sie nicht auf den See geschickt, um sie untergehen zu lassen, sondern um nachzukommen und auch ihren Glauben zu prüfen. Dieser Prediger hat das ausgeführt und er sagt, wir gehen nicht gerne vom sicheren Ufer aufs schwankende Boot, denn es ist immer ein Vertrauensschritt. Und er sagte, viele von uns folgen ihrer Berufung nicht, weil sie um ihre finanzielle Sicherheit sich sorgen. Das war der springende Punkt. Meine Frau und ich schauten uns an und wussten, das war's. Es war in der Zeit und es war, dass Gott uns beide durch einen Bibeltext ansprach und damit waren die Bedingungen auch für uns erfüllt und wir konnten gehen. Wir sind gegangen, wir sind nach Beatenberg in die Schweiz auf eine Bibelschule und hatten aber genug gespart und ich habe ausgerechnet, was wir brauchen für die Jahre, was wir ausgeben dürfen, damit das Geld reicht. Das war alles für die Katz, denn es kam alles anders, als wir gedacht haben. Unsere erste Tochter wurde privat entbunden. Unsere erste Tochter hatte eine Krankheit, für die wir sehr viel Geld ausgeben mussten. 30.000 Mark, die wir gespart hatten, Mark, das war die Währung früher in Deutschland für die Jüngeren unter uns, und waren weg. In der Schweiz ein Franke, der stand sowieso anders, und unser Geld war schneller weg, als wir es gespart hatten. Das waren für uns Wind und Wellen. Nach 2 Jahren waren wir blank. Ich habe versucht, in Brot und Lohn zu kommen, habe mich vorgestellt als Prediger und Pastor, und zweimal war nett, Bruder Mühe, hier haben Sie das Fahrgeld, aber ich bekam keine Anstellung. Manchmal war es nur einer, der dazwischen funkte, der mich nicht wollte. Und dieser eine, ich hätte ihn erwürgen können, stand meinem Glück im Weg. Im Rückblick sehe ich, nein, das war nicht mein Feind, sondern Gott hat diesen Menschen gebraucht, um mir die Arbeit zu geben, die für mich angemessen ist. Um mich dann in Lot und Brot zu geben, wenn es Zeit ist. Es war so nicht. Es war natürlich eine schwierige Zeit. Das Kind schwer krank. Die Diagnose war, niemals gehen können, Rollstuhl oder Gehhilfen, und kein Geld, keine Anstellung. Ich habe versucht, zur Polizei zurück, das wollten die nicht mehr, und so. Ich hatte keine Perspektive. Wind und Wellen, die gibt es auch in deinem Leben. Und vielleicht fühlst du dich genauso verlassen, denkst, oh Mann, worauf habe ich mich eingelassen? War es vielleicht doch nur Einbildung und so? Gott erspart uns solche Prüfungen nicht. Ich weiß nicht, warum er sie zulässt, aber ich weiß, dass er in solchen Prüfungen auch, dass sich in solchen Prüfungen bewährt. Woran glauben wir denn? Ne? Rechnen wir damit? Und es ist so wichtig. Wir glauben nicht etwas, sondern jemanden. Unser Vertrauen macht sich an Jesus fest. Und trauen wir ihm zu, dass er uns untergehen lässt, nachdem er uns weggeschickt hat? Nein, Gott bleibt bei uns. Das geht vielleicht nicht immer ohne Tränen und Kummer ab. Ich hatte etliche schlaflose Nächte. Meine Zwillingsschwester fragte damals, wo ist denn nun euer Gott, von dem ihr sagt, dass er Wunder tut? Ich habe die Klappe gehalten, was hätte ich sagen sollen? Es gibt Christen, die können Leid erklären, ich kann es nicht, weil Leid nicht erklärbar ist. Und wenn schon, erklärtes Leid ist auch nicht einfacher, nicht wahr? Sie fragte, wo ist denn nun euer Gott, von dem ihr sagt, dass er Wunder tun kann? Ich habe es nachts dem Herrn gesagt, ich sagte, du hast es gehört, ich habe es auch gehört, jetzt bist du dran. Genau darauf hat Gott gewartet. Mit leeren Händen sind wir bereit zu empfangen. Wenn unsere Möglichkeiten am Ende sind, kann Gott sie uns füllen. Und genau das war meine Erfahrung und darum das Schiff. Wir dürfen um erkennbare Weisung bitten und dürfen damit rechnen, dass er barmherzig ist. Und ehe er ausgeredet hatte, siehe, da kam heraus Rebekka, die Tochter Betuels, der ein Sohn der Milka war, also wie die Schokolade, nicht wahr? Die Frau Nahors des Bruders Abraham war und trug einen Krug auf ihrer Schulter. Ich überspringe ein wenig, da lief ihr der Knecht entgegen und sprach, lass mich ein wenig Wasser aus deinem Krug trinken. So hat er sie abgemacht mit dem Herrn. Und wie reagiert sie? Sie sprach, trinke, mein Herr, und eilends ließ sie den Krug hernieder auf ihre Hand und gab ihn ihm zu trinken. Die Hälfte war schon erfüllt, die hat ihm zu trinken gegeben. Aber seine Bitte war ja nicht nur, dass sie ihm zu trinken gibt, sondern dass sie einen Schritt weiter geht und sagt, deine Kamele auch. Konkretes Beten trifft auf eine reale Erfüllung. Wo wir unkonkret beten, kann alles irgendwie zutreffen, aber darum geht es nicht. Wir brauchen Sicherheit und darum unsere Gewissheit erwächst aus dem Konkreten. Und darauf sollten wir warten, nicht ungefähr. Wenn wir uns nämlich Erfüllung unserer Bitten nur einbilden, hält das nicht wirklich. Und als sie ihm zu trinken gegeben hatte, sprach sie, ich will deinen Kamelen auch schöpfen. Genau das worum er gebetet hatte. Ist das nicht herrlich? Jetzt weiß er. Jetzt weiß er und eilte und goss den Krug aus in die Tränke und lief abermals zum Brunnen, um zu schöpfen, und schöpfte allen seinen Kamelen. Der Mann aber betrachtete sie und schwieg still. Er geht also nicht direkt auf sie zu, umarmt sie und sagt, du bist es und so. Er wartet und lässt das auf sich wirken. Er ist kein Eiliger, keiner mit vorschnellen Entschlüssen und unbedachter Eile, sondern es sind die Feinde der auf Gott gerichteten Aufmerksamkeit. Überall, wo gehetzt wird, schnell, ist von übel. Er wartet und lässt das erstmal sinken. Aber genau das hat sich erfüllt. Der Herr ist ein Gott, der bis in die Einzelheiten unseres Lebens die Fäden zieht. Irgendwie lassen wir es mal so. Ja. Der die Einzelheiten, der die Einzelheiten unseres Feldes zieht, und wir überfordern den Herrn nicht, indem wir konkret bitten. Viele, die in der Bibel um Führung baten, haben konkret gebetet, weil sie dann auch erkennen konnten, dass der Herr gehandelt hatte. Dieser Mann schweigt. Und er sprach, wessen Tochter bist du? Das sage mir doch. Sie sprach zu ihm, ich bin die Tochter, und dann erklärt sie ihm das, und er weiß, okay, das ist sie, das ist sie. Und dann die Reaktion dieses Mannes fasziniert mich. Der Herr zuerst, er hat mich ja geführt, ne? Er gibt Gott die Ehre. Und dann neigte sich der Mann und betete den Herrn an. Wunderbar. Er gibt vor dieser Frau dem Herrn die Ehre, es geniert ihn überhaupt nicht, hier als Frommer aufzutauchen und an einen Gott zu glauben, von dem er nicht weiß, was hält die davon. Er gibt vor der Frau dem Herrn die Ehre und sprach, gelobt sei der Herr, der Gott Abrahams, meines Herrn, der seine Barmherzigkeit und seine Treue vor meinem Herrn nicht hat weichen lassen. Denn der Herr hat mich geradewegs geführt zum Hause des Bruders meines Herrn. Und damit lässt das raus. Direkte Führung. So genau konnte er das gar nicht orten. Das war etwas, wo Gott in sein Leben hineingewirkt hat. Und wir dürfen wissen, Gott tut es auch bei uns. Wir müssen nicht alles wissen können, sondern vertrauen. Vertrauen geht tiefer als Wissen. Ich hatte mal eine Seelsorge an einem Ehepaar, da rief mich die Frau an und sagt, die Hölle los, komm. Habe mich ins Haus gesetzt und bin hingefahren. Als ich dort war, war nur sie da. Ich sag, wo ist dein Mann? Der ist abgehauen. Mist. Ich war weit gefahren. Dann stand ich auf dem Schlauch. Okay, sagte ich, du betest, ich suche ihn. Mein Problem war, ich habe ihn noch nie zuvor gesehen. Ich wusste nicht, wie er aussieht. Ich wusste auch nicht, wo er ist. Aber zu Hause sitzen bleiben und zu jammern, dass alles schief läuft, das kann jeder. Aber vom Herrn erwarten, dass ich den Mann finde, war eine Chance. Ich sagte, ich fahre los, ich suche ihn. Mein Problem war, ich ging vors Haus und dachte, rechts oder links. Es kam kein Ticket vom Himmel, links oder rechts. Ich bin einfach mal gefahren nach links, fuhr eine Straße hoch und da stand auf der Gegenfahrbahn fuhr einer an, fuhr ganz langsam, starrte mich an, drehte dann noch die Scheibe runter. Ich dachte, na nu, was ist das für ein komischer Typ? Hab auch meine Scheibe runtergedreht und fragte, sind Sie der Herr so und so? Ja, bin ich. Ah, ich sag, ich bin gerade losgefahren, Sie zu suchen. Ich bin zu Besuch bei Ihnen. Ja, sagt, da kommt sie hinter mir her. Hat gemacht, wie wenn er nur was besorgt hätte. Aber ich kannte den mal nicht, ich wusste nicht, wohin fahren und so. Ich habe einfach mal mich in Bewegung gesetzt. Führung Gottes. Das ging über mein Verstehen, über Verstehen hinaus. Und die Frau war völlig platt, als wir nur wenige Minuten später auftauchten, zu zweit, ich ihn gefunden habe. Es ist ein Wagnis, es hätte auch anders ausgehen können. Aber ich sagte, Herr, wenn du willst, dann kannst du. Dann neigte sich der Mann, er dankt Gott und er ist geradewegs zum Ziel gekommen. Wir kommen nicht deshalb ans Ziel, weil wir so clever sind, weil wir so viel wissen, weil wir keine Fehler machen, sondern indem wir damit rechnen, ja, der Herr ist da. Dieser Mann hat eine feste Gewissheit, er kann festmachen und er kann sagen, okay, ich bin ans Ziel gekommen, mein Auftrag ist bis daher gekommen. Dieses Kapitel ist nochmal doppelt so lang wie bisher, weil er erzählt die gesamte Geschichte noch der Familie. Alles, was wir in Kapitel 24 jetzt schon gelesen haben, kommt jetzt nochmal in der Erzählform dieses Mannes, und zwar aus gutem Grund. Er muss die anderen ja mit ins Boot holen. Er muss ja den anderen zeigen, was passiert ist, was vorausgegangen ist. Und er erzählt es ihnen und macht ihnen klar, dass all diese Dinge Führung Gottes sind. Wo wir es mit Menschen zu tun haben, müssen wir sie mitnehmen. Allein nach vorne brechen, das hilft nicht. Und von daher war es mir auch damals wichtig, meine Frau mitzunehmen. Wir würden ja zusammen gehen und würden zusammen angefochten sein, zusammen Frucht wirken. Er erzählt also die gesamte Geschichte, so dass die anderen nachvollziehen können und auch zur Überzeugung kommen, jawohl, das kann nur Gottes Führung sein. Aber ihr Bruder und ihre Mutter sprachen, lass doch das Mädchen noch einige Tage bei uns bleiben. Der Vater war scheinbar schon gestorben. Danach sollst du ziehen. Da sprach er zu ihnen, haltet mich nicht auf, denn der Herr hat Gnade zu meiner Reise gegeben. Lasst mich, dass ich zu meinem Herrn ziehe. Es ist so großartig, er kommt zum Ziel, er nimmt die anderen hinein ins Boot, er weckt in ihnen auch die Überzeugung, ja, das ist nicht einfach so erzählt, sondern das hat seinen Grund in einer Führung. Ich hatte meine Seelsorge einer Frau, eigentlich waren wir fertig, ich sagte das Amen nach dem Gebet und dann schaute ich sie an und sagte, Entschuldigung, ich wollte nur mal fragen, Sie haben so viele Narben im Gesicht. Wo haben Sie die her? Ach, sagt sie, die Narben, die sind von meinem Mann. Wenn er mich schlägt, tritt er mir oft auch ins Gesicht. Da kommen die Narben her. Ich war völlig perplex. Und ich sagte, wie sind Sie an diesen Mann gekommen? Und dann erzählte mir diese Frau, dass der Mann irgendwann mal erschien und sagte, Gott hat mir gesagt, du sollst meine Frau werden. Ich fragte sie, und wir haben sie entschieden? Sie sagte, oh, wenn Gott es meinem Mann klar gemacht hat, was soll ich da sagen? Ich sag, Sie haben es nicht geprüft? Nein. Wenn einer so kommt, du sollst meine Frau werden, klingt vielleicht toll, aber es ist keine Basis. Ne? Es wäre wichtig gewesen, von der Frau zu sagen, okay, ich will das prüfen, ich möchte hier auch Gewissheit bekommen und später auch. Und wenn der Herr mir es auch zeigt, dann, ne? So mache ich das, wenn Leute in meinen Freizeiten kommen, der Herr hat mir gesagt, und dann prüfe ich das. Und ich sage, okay, ich gehe darauf ein, aber nicht ohne es geprüft zu haben. Er überzeugt diese Menschen, dieser Knecht, und jetzt treibt es ihn nach Hause. Da sprachen sie, wir wollen das Mädchen rufen und fragen, was sie dazu sagt. Die wollten offensichtlich noch ein bisschen Zeit schinden. Und sie riefen Rebekka und sprachen zu ihr, willst du mit diesem Manne ziehen? Sie antwortete, ja, ich will es. Und damit wird klar, Gott hat bis zum letzten Punkt geführt. Das war doch die Sorge des Mannes. Was ist, wenn sie nicht mitziehen will? Was ist, wenn sie erst später, in ein paar Monaten oder ein paar Jahren mitziehen will? Nein. Ja, ich will es. Gottes Führung kommt hier zum Ziel, weil dieser Knecht sich weise verhalten hat, weil er überlegt hat und weil er mit dem Herrn geredet hat, mit dem Herrn in Zwiesprache war und so ans Ziel gekommen ist. Was lernen wir für uns? Führung geschieht von Gott her, auf eine Weise, in der Gott ganz klar uns die Dinge weist, wo wir unseren Verstand nicht ausschalten sollten und müssen und wo der Herr den Weg auch bestätigt. Und wenn er bestätigt ist, können wir sicher sein, das ist genau das, was Gott wollte. Manchmal müssen wir warten, manchmal werden wir direkt geführt und erleben, dass das kann ganz unterschiedlich sein. Aber alle unsere Führungen, die andere Menschen betreffen, sollten andere mit auch einbeziehen. Okay, das war eine Kostbarkeit aus dem Alten Testament über Führung. Und wo wir den Herrn bitten um Führung für Beruf oder Entscheidungen, sollten wir so vorgehen, konkret und im tiefen Vertrauen, Gott wird mit mir sein. Er wird mich auch dann führen, wenn es Schwierigkeiten gibt, aber er wird mit mir gehen. Und wenn er etwas zusagt, wird er es auch zum Ziel bringen. Ich bete noch. Himmlischer Vater, du bist der Lebendige, der heilige Gott, der aus der Verborgenheit herausgetreten ist in unser Leben. Du hast uns geliebt, bevor wir dich kannten, und du liebst uns noch immer, und in deiner Liebe wirst du uns niemals fallen lassen. Du weißt, Herr, wo wir um Führung ringen, wo es um eine neue Wohnung geht, um Menschen, die wir lieben oder mit denen wir zu tun haben, um berufliche Veränderungen, um all das, Herr, wo wir es nicht überblicken, wo wir von Angst auch geplagt sind vor der Unsicherheit. Du bist auch da. Und wir werden immer in vorbereitete Verhältnisse kommen. Und Menschen, die uns verhindern oder Ursache oder Dinge, die uns verhindern, Herr, die lässt du auch zu, weil es vielleicht noch nicht Zeit ist, weil es vielleicht noch etwas braucht. Aber du wirst uns ans Ziel bringen. Und unser großes Ziel ist, Herr, das Mahl mit dir zu feiern, mit all denen, die uns vorausgegangen sind, in der himmlischen Herrlichkeit, in deiner wunderbaren Ewigkeit. Amen. Kleiner Nachtrag. Ich hatte damals, weil ich keine Arbeit bekommen habe, mich beworben in Krelingen, habe dort nochmal ein Studium gemacht für Hebräisch und Griechisch und anderes. Und nochmal anderthalb Jahre, der Herr hat für uns gesorgt, hat das Geld auch uns zukommen lassen und ich war keinen Tag arbeitslos. Als ich meine Ausbildung zu Ende hatte, konnte ich am nächsten Tag beim Bibellesebund anfangen. Auch hier eine punktgenaue Landung. Es war damals eben noch nicht die Zeit. Es waren nicht die Arbeitsstellen, von denen ich dachte, das könnten sie sein. Unsere Vorstellungen weichen manchmal ab von dem, was Gott für uns hat, aber er hat immer das Bessere für uns. Manchmal klagen wir und denken, oh Mist, das wäre mein Traummann gewesen oder Traumberuf oder sowas. Aber Gott weiß, warum er uns Dinge vorenthält und warum er uns Dinge gibt. Und selbst wenn wir sie nicht immer erklären können, weil Gott absolut gütig ist, wird er uns immer nur das Beste geben. Das war mir noch wichtig nachzutragen. So, ich habe fertig.